Mein Name ist Reinhard Möller, ich bin evangelischer Pfarrer in der Schweiz. Ich lese Ihnen aus der Zeitschrift Bekennende Kirche vom Juli 2010, Heft Nummer 41, den Essay Die EU als neue Religion des 21. Jahrhunderts. Viele Christen sind politisch desinteressiert und apathisch. Abgesehen von der jährlichen Steuererklärung gibt es wenige Berührungspunkte mit der Obrigkeit. Man dankt dem lebendigen Gott zwar für Freiheit und Frieden, doch wenn es darum geht, die biblischen Eckpunkte zur Trennung von Kirche und Staat zusammenzutragen, dann hat so mancher seine liebe Mühe damit. Mit Betroffenheit bemerkt man, wie schrittweise die Werte christlicher Ethik innerhalb der europäischen Gesellschaft preisgegeben werden. Doch nur ganz wenige beteiligen sich an der Auseinandersetzung zu diesen Themen. Wenige zeigen Zivilcourage und wenige erkennen ihre Verantwortung vor dem Herrn und engagieren sich im geistlichen Kampf der Gegenwart. Hören wir das Wort unseres Herrn, ihr seid das Licht der Welt, so ist das immer ein Aufruf, dass dieses Licht in die Welt der Finsternis hineinstrahlt, dass es gesehen wird, dass unsere Gesellschaft etwas vom Salz der Christenheit spüren kann. So bedeutet Christsein immer auch ein klares Bekenntnis abzulegen, sowohl persönlich als auch insbesondere als Gemeinschaft der Gläubigen, als bekennende Kirche. Und wenn nicht alles täuscht, dann wird die Herausforderung zum fundierten Christusbekenntnis im europäischen Kontext in naher Zukunft stärker und notwendiger sein, als es sich manch einer vorstellt. Gerade bin ich ein weiteres Mal aus Großbritannien in die Schweiz zurückgekehrt, lebe also außerhalb der EU und bin dennoch Bürger der EU. Nebenbemerkung: Die Rückkehr geschah Anfang Mai 2010. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Während sich viele Briten fragen, wie sie am besten aus der EU aussteigen könnten, wünscht sich die Schweizer Regierung nichts sehnlicher als einen Beitritt zur EU und zum Euro. Und das trotz Wirtschafts- und Finanzcrash, trotz undemokratischer Strukturen auf fast allen Ebenen und trotz der offenkundigen Tatsache, dass die kleine Alpendemokratie neben den derzeit 27 EU-Staaten nicht einmal ihre eigene Stimme wird hören können. Als Gegenleistung dürfte sie das über 170.000 Seiten umfassende Regel- und Gesetzeswerk der EU übernehmen, in Klammern in allen vier Landessprachen der Schweiz, Klammer zu, und sie dürfte zahlen für dies und jenes. Die EU auf der Suche nach mehr Zustimmung und mehr Macht. Den Bürokraten in Brüssel und Straßburg, insbesondere aber den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, ist es ein Ärgernis, dass in fast allen EU-Staaten die Kritik an der EU weit verbreitet ist. Die Diskussionen über den Lissabon-Vertrag mit der zweifachen Abstimmung der Iren und den Blockaden aus Polen und der Tschechei sind dafür nur ein Beispiel von vielen. Der Bürger versteht einfach nicht, dass er durch die EU nur Vorteile hat und die Kritiker und Juristen der einzelnen Staaten stören beständig. Also plant man, den Jugendlichen auf allen Schulstufen Pflichtlektionen zu geben, um die einzigartig positiven Vorteile der EU und ihrer übernationalen Institutionen vorzustellen. Diese Projekte kritisierte man in England als Euro-Evangelisationsklassen und als Indoktrination der Kinder. Doch die EU-Elite sieht hier eine Herausforderung, den Euroskeptikern entgegenzuwirken, denn diese stören. Dass die EU beständig bestrebt ist, mittels tausender Bürokraten ihre Macht auszuweiten, das dokumentieren Monat für Monat die zahllosen und absolut unüberschaubaren Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, die Brüssel und Straßburg produzieren. Und all diese müssen dann in die Landessprachen aller Mitgliedstaaten übersetzt werden und sehr viele dieser bindenden Vorschriften haben nie einen demokratischen Entscheidungsprozess durchlaufen. Dafür fehlen nicht nur die Strukturen, sondern auch der Wille. Kaum hatte man vor wenigen Wochen Griechenland und einem zusätzlichen Fonds Milliarden zugesprochen, in Klammern Geld, das nirgendwo bereit liegt, da nutzte der europäische Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Gunst der Stunde zu verlangen, dass jeder EU-Staat in Zukunft seinen nationalen Haushalt seitens der EU-Bürokraten prüfen zu lassen hätte, bevor die nationalen Parlamente darüber entscheiden würden. Mehr Zentralismus, mehr Macht, mehr Beamte und Bürokraten. Und das, obgleich seit rund 15 Jahren kein einziger EU-Finanzhaushalt ordentlich genehmigt worden ist. Jedes Jahr wurden diese Haushalte abgelehnt, weil es an Transparenz und an Belegen für die zig Millionen Euro fehlte. Ein Armutszeugnis, eine Schande. Doch statt das eigene Haus in Ordnung zu bringen, wird auf allen Ebenen ausgebaut und vergrößert. Gerade forderte die neue EU-Außenbeauftragte Lady Ashton für sich 8000 neue Diplomaten. Die EU verleugnet ihre christlichen Wurzeln. Gibt es pompöse Jubiläen zu feiern, so rühmt sich die EU ihrer historischen Wurzeln aus Christentum und Aufklärung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch in der politisch korrekten Gegenwart möchte man sich angesichts von wachsendem Islam und aggressivem Atheismus gerne neutral geben. Dieser Ausdruck entspricht aber weder der Realität noch der gegenwärtigen Entwicklung innerhalb der EU. Zutreffender wäre es, wenn Brüssel sagte, wir wollen säkular sein, weltlich, nicht religiös, eher noch atheistisch. Zugleich möchte man alles Religiöse, ganz besonders aber die Werte christlicher Ethik ins Private verschieben. In den letzten 40 Jahren wurde diese Zielsetzung schrittweise permanent vorangetrieben, insbesondere im Bereich von Schule und Erziehung. An den schulischen Lehrmitteln, in Klammern besonders in den Fächern Deutsch und Geschichte, lässt sich dokumentieren, wie nach und nach christliche Texte gestrichen und durch säkulare ersetzt wurden. Die Generation der 68er war hierin eine treibende Kraft. Parallel hierzu wurde in fast allen Bereichen der Gesetzgebung, in Klammern zuerst auf nationalen Ebenen, zunehmend auch auf europäischer Ebene, Doppelklammer, über 80% der Gesetze kommen heute bereits aus Brüssel, Klammer zu, klare Wertmaßstäbe mit ihren Wurzeln im Christentum schrittweise aufgeweicht und durch Elemente sozialistischer und liberaler Überzeugungen ersetzt. Stichwortartig seien als Beispiele genannt Abtreibung, Euthanasie, Prostitution und Pornografie, Altersgrenzen für sexuelle Beziehungen, Homosexualität, Einschränkung von Elternrechten zugunsten staatlicher Ansprüche. Auf nationaler Ebene brach dabei die gerade abgewählte sozialistische Labour-Regierung Großbritanniens sämtliche Rekorde. In ihrer 13-jährigen Regierungszeit erfand sie im Durchschnitt pro Monat 33 neue Verbrechen, insgesamt über 4.300, die sie in Gesetzen verankerte. Mittlerweile bricht sich auf der Grundlage einer stark säkular, auch multikulturell und multireligiös geprägten Gesetzgebung eine geradezu antichristliche Haltung Bahn. Christen werden aufgrund einzelner Symbole, in Klammern ein Kreuz an der Kette um den Hals, Klammer zu, oder ihrer Überzeugung, in Klammern zum Beispiel, weil sie gegen Vermittlung von Adoptivkindern an homosexuelle Paare sind, Klammer zu, ausgegrenzt, entlassen oder diskriminiert. Drei Beispiele aus den letzten Wochen aus Großbritannien. Ein Straßenprediger wird von der Polizei verhaftet und 7 Stunden in einer Zelle festgehalten, weil er Homosexualität als Sünde bezeichnet hat. Ein Fachmann für Beratung wird entlassen, weil er aus christlicher Überzeugung heraus nicht bereit war, einem homosexuellen Paar Sexualberatung anzubieten. Ein Ehepaar wird wegen Diskriminierung verklagt, weil es sich weigerte, in seiner Familienpension einem homosexuellen Paar ein Doppelzimmer zu vermieten. Täglich mehr Kontrolle, mehr Bürokratie, zugleich weniger Demokratie und weniger Freiheiten auf allen Ebenen. Aus der Vielzahl von gut dokumentierten Beispielen möchte ich exemplarisch 2 Akzente setzen. Bekennende Christen schätzen den Wert freiheitlich-rechtsstaatlicher Demokratie. Von daher in der Regel auch die Trennung von Kirche und Staat. Und wir sind davon überzeugt, dass die neutestamentliche Wirklichkeit der ersten Gemeinden uns darin Vorbild ist. Wer in einer freikirchlichen Gemeinde seine geistliche Heimat gefunden hat, der nimmt in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Staatsunabhängigkeit christlichen Gemeindelebens als freiheitliches Grundrecht dankbar zur Kenntnis. Vermutlich nimmt er auch an, dass das so bleiben werde. Dem aber ist nicht so. In England mussten unabhängige und denominationelle Freikirchen in den letzten Monaten eine Fülle von staatlichen Auflagen erfüllen, die ihre rechtliche und gesellschaftliche Struktur betrafen. Aus einem Gespräch mit dem Pastor einer unabhängigen reformierten Freikirche sei dies erwähnt. Um staatliche Auflagen zu erfüllen, musste die Gemeinde etwa 6 schriftliche, meist umfangreiche Dokumente erarbeiten und verbindlich verabschieden. Diese betrafen neben Fragen der Gesundheit und Sicherheit, Fragen der Kinder- und Jugendarbeit vor dem Hintergrund sexueller Missbrauchsfälle, insbesondere eine Verfassung. Letztere vermischt strukturelle, dogmatische und geistliche Fragen, finanzielle Vorgaben und arbeitsrechtliche Elemente. All das ist dem Staat vorzulegen, der verlangt, jede christliche Kirche müsse diese Papiere erarbeiten, vorlegen und erfüllen, weil aus Sicht des Staates jede Kirche mit einer karitativen Institution, in Klammern, man vergleiche dazu Caritas, Rotes Kreuz, Oxfam oder ähnliche Organisationen, Klammer zu, vergleichbar sei. Im Augenblick bin ich dabei, zusammen mit einem englischen Rechtsberater auszuarbeiten, welches die dahinterstehenden gesetzlichen Vorgaben sind. Diese Pflicht zur Registrierung erinnert auf erschreckende Weise an die Auseinandersetzung russischer Gemeinden zur Zeit der Sowjetdiktatur. Auseinandersetzungen, deren Auswirkungen die dortigen Gemeinden bis heute spalten. Und das aktuelle Beispiel aus Großbritannien wirft die zentrale Frage auf: Zerstört die staatliche Forderung nach umfassender Registrierung unser überkommenes Recht der Trennung von Kirche und Staat? Werden so Freikirchen, bekennende Gemeinden, ihrer Unabhängigkeit und Eigenständigkeit beraubt? Gegen den Kurs der EU, weg von der Demokratie und hin zu einer Verwaltungsdiktatur, stehen die 3 bedeutendsten Whistleblower der EU: Martha Andreasen, Bernard Connolly und Paul van Buitenen. In Klammern, Whistleblower sind Mitarbeiter, die öffentlich gegen Korruption oder Ähnliches ihre Stimme vernehmbar erheben. Whistleblower ist jemand, der warnend in die Trillerpfeife bläst. Klammer zu. Sie haben mit Mut und Engagement für Europa undemokratische und kostspielige Fehlentwicklungen aufgedeckt. Und alle 3 bezahlten ihre Zivilcourage mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Sachliche Kritik ist innerhalb der EU-Bürokratie offenbar unerwünscht. Scheinbar werden Amtsmissbrauch, Korruption und Verschwendungssucht lieber vertuscht. In Klammern, allerdings trat 1999 die gesamte Kommission wegen der Enthüllung durch Van Buitenen zurück, Klammer zu. Der engagierte Europaabgeordnete und EU-Kritiker Daniel Hannan schrieb in Bezug auf Connolly unter dem Titel »Kritik an der EU ist eine Todsünde« folgendes, Zitat: Als Connolly seine Entlassung auf Basis der Meinungsfreiheit anfocht, entschied der Europäische Gerichtshof, in Klammern und bei der Formulierung läuft es mir eiskalt den Rücken runter, Klammer zu, die Freiheit der Rede sei kein absolutes Recht. Kritik an der EU ist davon ebenso wie früher Blasphemie nicht abgedeckt. Zitat Ende. Und die Klammeraussage stammt auch von Daniel Hannan. Geht es um Kritik an der EU, so ist die Meinungsfreiheit angeblich nicht zu beanspruchen. Anders gesagt, Kritik an der EU gilt bereits heute als Gotteslästerung. Hannan ist einer der wenigen, die permanent gegen den Abbau von Demokratie und Freiheitsrechten ihre Stimme erheben. Und er war es auch, der vor 2 Tagen in seinem Blog, ich verweise auf die Tageszeitung Daily Telegraph, verblüfft darauf hinwies, dass die EU offenbar zur Religion erhoben worden sei. Und jetzt die EU als feierliche Ersatzreligion? Am 9. Mai 2010 fand in der geschichtsträchtigen anglikanischen Westminster Abbey im Zentrum Londons ein bemerkenswerter sogenannter Gottesdienst für die EU statt. Am Europatag wollte man das 60-jährige Jubiläum der Schuman-Erklärung feiern. Die 1950 vom damaligen französischen Außenminister Robert Schuman abgegebene Erklärung gilt als Meilenstein auf dem Weg zur heutigen Europäischen Union. In Bezug auf Kohle und Stahl entstand ein Vertrag zwischen den Benelux-Staaten, Italien, Frankreich und Deutschland. Sobald nach dem Zweiten Weltkrieg war das sensationell. In 6 Stufen folgte die Erweiterung der Kooperation und die Ausweitung auf weitere Staaten zur heutigen EU. Dass die EU das Jubiläum der Schumann-Erklärung mit einem feierlichen Gottesdienst begehen wollte, ist angesichts der jüngsten Geschichte und der bewusst säkularen Ausrichtung nur auf den ersten Blick eine Überraschung. In Klammern, Liturgie, Liedtexte, Predigt und so weiter sind zurzeit noch auf der Website der Westminster Abbey greifbar. Klammer zu. Schaut man etwas genauer auf die liturgischen Texte, so wird rasch deutlich, dass das keinesfalls ein christlicher Gottesdienst war, sondern eher die Etablierung der EU als Ersatzreligion. Alex Dean schreibt, die EU ist wirklich eine neue Religion, Zitat Ende, und als Beleg verweist er auf einzelne Elemente des sogenannten Gottesdienstes. Diese Elemente zitiere ich jetzt, übersetzt und formuliert in enger Anlehnung an Alex Dean. Zuerst die Festversammlung musste stehen, als die Europaflagge auf dem Altar präsentiert wurde. Dann, von der Kanzel aus, wurde ein Abschnitt aus der Schumann-Erklärung verlesen. Ferner, das von der sogenannten Gemeinde gesprochene erweiterte Bußbekenntnis enthielt diese Worte, Zitat, »Vor Gott möchten wir unser Versagen und unsere Schwachheiten bringen, auch unsere Opposition säkulär, das heißt, unseren säkularen Widerstand, der uns an unserer Einheit hinderte und unseren Völkern schadete.« Anschließend, Zitat Ende, anschließend erteilte der Dekan von Westminster, Pfarrer Dr. John Hall, allen die Absolution. Ferner, nach einem Chorlied folgten 2 Schriftlesungen. Stehend sprachen alle Psalm 67. Daraufhin las der deutsche Botschafter Georg Bohmkaden aus dem Buch der Offenbarung bezeichnenderweise den Abschnitt 21, Verse 1 bis 5a und Kapitel 22, Verse 1 bis 5. Warum wurden diese Abschnitte in Bezug auf die neuen Himmel und die neue Erde ausgewählt? Ferner, stehend sangen die Versammelten dann ein christuszentriertes Lied, in Klammern Jesus, Lord, we look to thee, Klammer zu, von Charles Wesley. Als weitere Schriftlesung folgte Johannes 17, Verse 11b bis 23 und viel später Römer 8, 31b, 33 und 34. Weiter betete die Gemeinde, und das ist ein neuer Punkt, unter der Leitung von Pfarrern aus verschiedenen Staaten Europas. Zitat, wir danken für die Vision, für den Mut und für das Vorbild von Robert Schumann. Wir wollen für die Europäische Union beten. Zitat Ende. Anschließend wurde gebetet für den EU-Präsidenten, für das EU-Parlament, für die EU-Kommission, für den Rat, für den Europäischen Gerichtshof, für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, für verschiedene Religionsführer und für die Konferenz Europäischer Kirchen sowie für den Ökumenischen Kirchentag in München. Ferner, stehend kam es dann zu einem Bekenntnisakt, in Klammern Act of Commitment, gerade so, als ob es um einen Sendungsgottesdienst ginge, um das Ablegen eines Gelübdes, Zitat, Herr Gott, unser Vater, wir bekräftigen gemeinsam unsere Hingabe an die Europäische Union als an eine Kraft zum Guten in deiner Welt. Zitat Ende. Und ein letztes dazu. Die Versammlung blieb stehen und hörte auf die sogenannte Europahymne. Die Ode an die Freude aus Beethovens 9. Symphonie hat innerhalb der EU gewissermaßen die Bedeutung einer Nationalhymne. Zugleich wurde die Europaflagge in einer Prozession hinausgeleitet. Bedenkt man die auf so vielen Ebenen antichristliche Ausrichtung der Europäischen Union, ihr weltweit multireligiöses Taktieren und ihre zunehmend bewusst säkulare Gesetzgebung, so dürfte es zu kurz gegriffen sein, hier am Europatag lediglich von einem ökumenischen Festgottesdienst zu sprechen. Daniel Hannan fragte sich, ob Jesus hier für den Europagedanken vereinnahmt werden sollte. Alex Dean erkennt im sogenannten Gottesdienst die Proklamation der EU als neuer Religion. Die Flaggensymbolik, die Auswahl der Schriftstellen, insbesondere aber das Bußbekenntnis und der Bekenntnisakt in engster Verknüpfung mit der EU, lassen einen Missbrauch christlicher Liturgie erkennen. Es bleibt abzuwarten, ob die EU in der Öffentlichkeit für sich vermehrt religiöse Symbolik beanspruchen wird und wer hier schlussendlich wirklich angebetet werden soll. Eine Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln Europas ist in diesem Gottesdienst nicht zu erkennen. Und der Gebrauch, eher der Missbrauch einer anglikanischen Kirche, kann ebenfalls nicht in diese Richtung weisen. Ein einzelner sogenannter Gottesdienst mit prominentem Publikum macht zwar noch keine neue Religion, doch irgendwie wurde hier dennoch eine Art politische Ersatzreligion zelebriert. Statt sich Gott hinzugeben, proklamierte man seine Hingabe an die EU. Ist das nicht eindeutig Idolatrie, Götzendienst? Wer tatsächlich die Ehre des einen lebendigen und wahrhaftigen Gottes, man vergleiche 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 9 und 10, sucht, der feiert auf andere Art und Weise Gottesdienst.